Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Wir möchten heute über die Pläne der Mächtigen sprechen. Und dazu möchten wir ein bisschen in die Geschichte hineingehen und wollen uns anschauen, wie war es damals. Und wir wollen sehen, was wir daraus lernen können für unsere Zeit und für das, was in Zukunft noch kommt. Nun, dafür haben wir einen Historiker, einen geschichtsbewanderten Sprecher eingeladen. Und zwar ist wieder bei uns der Kurt Pieslinger. Und ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Hallo Kurt, herzlich willkommen. Danke, dass du zugeschaltet bist aus Österreich. Ich freue mich, dass wir gemeinsam über dieses Thema sprechen können. Also die Pläne der Mächtigen ist ja was, was schon, also seit die Welt besteht, ist es ein interessantes Thema, darüber zu sprechen. Und wir wollen ein bisschen die Historie aufarbeiten und schauen, was ist eigentlich in naher Vergangenheit passiert, wo stehen wir heute und was kommt in Zukunft. Wenn wir über die Pläne der Mächtigen sprechen, wo fangen wir da an?
Ja, wir gehen zurück in die Geschichte, 500 Jahre in die Zeit der Reformation. Wir haben hier eine Karte von Europa. Der direkte Gegenspieler von Martin Luther, das ist also diese Zeit, 1521 Reichstag zu Worms, da war der neue Kaiser Karl V. 21 Jahre alt. War gerade frisch gewählt, es war der allererste Reichstag im Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation und es kamen an die 200 Fürsten zusammen, auch aus Nachbarstaaten. Und wir wollen uns ein bisschen das anschauen, wie mächtig war denn dieser Karl V., dieser Habsburger, dieser Kaiser im Vergleich zu einem Martin Luther? Also der war ja ein Nichts, ein Niemand, ein Mönch, zwar Universitätsprofessor für Theologie, aber was die Macht betrifft, nicht vorstellbar, der Vergleich. Denn wenn wir hierher schauen, alles, was so schön gelb ist, ist Habsburgergebiet, gehört also den Habsburgern, man könnte sagen, privat, ihr Privatbesitz. Das ist Tschechien, das heutige Österreich, Teile von Ungarn, Slowakei, dann in Süditalien, das Königreich Neapel mit Sizilien, heute ein Urlaubsdomizil, Sardinien, das gehört ihnen alles dazu, den Habsburgern. Herzogtum Mailand, das war überhaupt die Goldgrube, bis heute das Finanzzentrum in Italien. Dann das Herzogtum Burgund. Dann hier, was wir die Benelux-Länder nennen, Belgien, Niederlande, Luxemburg, die spanischen Niederlande, wie sie damals hießen. Dann Spanien. Und dieser Karl V. ist also in diesem spanischsprachigen Gebiet zu Hause nicht so sehr im Deutschen, das kann er anfangs überhaupt nicht. Als der zu diesem Reichstag kommt, in der deutschen Sprache überhaupt noch nicht mächtig, ist aber Kaiser von diesem Reich. Wir wenden uns jetzt noch einer weiteren Karte zu. Auf dieser Weltkarte hier sehen wir noch ein bisschen weiter. Das Reich der Habsburger erstreckt sich weit über Europa hinaus, nämlich durch die spanischen Besitzungen in Nord- und Südamerika. Es wurde ja das Reich der Azteken und der Inkas erobert. Es begann ja mit der Reise von Christoph Kolumbus. Und von da an breitet sich das Habsburgerreich in Nord- und Südamerika, Mittelamerika entsprechend aus, sodass Karl V., dieser Herrscher, sagen konnte, in meinem Reich geht die Sonne nicht unter. Und da hatte er recht. Denn wenn sie in Europa untergeht, dann leuchtet sie hell in Nord-, Mittel- und Südamerika. Das war also ein gigantisches Weltreich und Spanien war damals die Supermacht, also heute vergleichbar mit USA. Und parallel dazu als zweite Supermacht waren die Portugiesen unterwegs. Das ist das Grüne. Und nicht von ungefähr ist es, dass man eben heute in Südamerika Spanisch und Portugiesisch spricht, nämlich Portugiesisch in der Gegend von Brasilien, weil das portugiesisches Kolonialgebiet war. Interessant ist, wenn wir hier diese Linie betrachten, diesen Längenkreis und diesen hier, das ist eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, und jetzt kommen wir in das Religiöse hinein, die Spanier und Portugiesen waren also so die Supermächte wie zur Zeit des Kalten Krieges USA und Sowjetunion. Und wer darf jetzt welches Gebiet auf unserem Planeten beherrschen? Und das wurde jetzt so gelöst, dass man den Papst als Schiedsrichter angerufen hat, er möge die Welt in zwei Teile teilen. Und das hat dann so ausgesehen. Das, was hier in der Mitte ist, von den Philippinen bis Brasilien, das kriegen die Portugiesen. Und was außerhalb ist, darüber hinaus, die Erde ist ja rund, das gehört den Spaniern. Das war dieser Vertrag von Tordesillas, das ist ein Ort in der Nähe von Madrid. Und diese Linie wurde gezogen 1494, also bereits 2 Jahre, nachdem Kolumbus Amerika entdeckt hat. Und das Interessante daran, dass jetzt ein Papst die Welt in zwei Teile teilt. Portugal und Spanien. Der Rest wird überhaupt nicht gefragt, als ob es nur zwei Staaten gäbe. Weil die waren die zwei mächtigsten, beides römisch-katholische Staaten. Und das war für das Papsttum fein, so haben sie beide unter Kontrolle, die beiden mächtigsten.
Nun, die Inselgruppe der Philippinen, die kennen wir heute auch noch, sie heißen ja auch Philippinen, benannt nach dem Sohn von Karl V. Philipp, der sie später mitbeherrschte. Jetzt durch diese Kolonialwirtschaft, die Karl V. hatte, gerade in den amerikanischen Gebieten, also das alte Aztekenreich und das Inka-Reich, das müsste ja eigentlich dazu geführt haben, dass Karl V. über immense finanzielle Mittel verfügt hat, wenn das ganze Aztekengold und was da war, alles nach Europa gebracht hat. War Karl V. ein sehr reicher König und was hat er mit diesem Geld gemacht?
Interessanterweise, obwohl das also alles genauso ist, wie du gerade gesagt hast, war dieser Herrscher ständig in Geldnöten. Und zwar hängt das damit zusammen, man hat sich da oft überschätzt als der Oberste eines Staates. Man meinte ja, da kommt sowieso so viel herein, also kann ich Kriege führen. Und Kriege waren enorm kostspielig, denn da waren ja Söldner. Das heißt, Soldaten, die vom Sold bezahlt wurden, die wurden also angeheuert wie Angestellte in einer Firma und die haben gekämpft und bekamen dafür ihren Sold, ihren Lohn. Und die müssen aber auch entsprechend versorgt, durchgefüttert werden. Und das Ganze an Kriegsführung hat also Summen verschlungen. Das war immer mehr als wirklich dann hereingekommen ist, obwohl der buchstäblich im Gold geschwommen ist, dieser Karl V. eben durch das, was sie da den Azteken und Inkas abgenommen haben. Das war ja Gold ohne Ende. Aber man darf auch nicht vergessen, dass viele dieser Schiffe in Anführungsstrichen während ihrer Überfahrt erleichtert wurden, sprich gekapert von Seeräubern oder im Sturm untergegangen sind. Also nicht alles von dem Gold, das aufgeladen wurde, hat auch jemals Spanien erreicht. Da gibt es eine interessante Story. Im Golf von Biscaya, also hier, zwischen Spanien und Frankreich, hat man also gewusst, da liegt einiges unten von diesen spanischen Galeeren. Und ein US-Forschungsschiff hat das tatsächlich geortet und gefunden und mit immensen Geldmitteln aus der Tiefe das Gold gehoben Und der Milliardär, der das also alles arrangiert hat, da brauchst du ja viel Kohle im Vorhinein, der hat sich dann riesig gefreut, weil Gold war jetzt noch mehr, als was das Ganze gekostet hat, viel, viel mehr. Aber kaum hatte der das publiziert und das in die Medien gebracht, meldete sich der spanische Staat und sagte, ja, Moment, das gehört ja Spanien. Denn wir haben das ja transportiert, war ja ein spanisches Schiff. Und kaum haben sich die gemeldet, meldete sich Mexiko und sagte, Moment, das gehört Mexiko, denn das wurde von uns geraubt. Und mittlerweile gehört es also niemand, gibt es Gerichtsverhandlungen und vielleicht weiß man in 100 Jahren noch nicht, wer es dann wirklich kriegt.
Interessant. Danke für die Hintergrundinformation. Was hat Karl V., also der Kaiser, denn in Europa jetzt gemacht, also mit dem vielen Gold oder zumindest mit dem Gold, das ankam, hat er ja, also er hat ja Europa beherrscht und er hat viele Kriege geführt, sagst du. Was hat er denn damit gemacht? Also welche Kriege hat er geführt und wie hat er sich politisch eingesetzt?
Ja, diese Pläne der Mächtigen, wie unser Thema heißt, Karl V. hatte einfach den Plan, die Welt zu beherrschen. Für ihn waren die Portugiesen also die großen Konkurrenten und es war gewissermaßen eine Pattstellung wie im Kalten Krieg zwischen USA und UdSSR. Aber das, was Karl V. enorm zu schaffen machte, war die Reformation. Und er hat all seine Mittel, all seine Macht eingesetzt, um diesen Winzling von Martin Luther in die Knie zu zwingen. Und er hat sich auch gedacht, das kann ja keine große Sache sein. Ich bin der mächtige Kaiser, ich habe Geld ohne Ende, auch wenn es mir zwischendurch immer wieder ausgeht, aber ich kann es ja wieder aus Amerika holen. Aber dennoch hat sich gezeigt, dass das, was Martin Luther mit der Bibelübersetzung erreicht hat, am Ende stärker war als alles Geld und alle Macht von Karl V. Und er hat entnervt das Handtuch geworfen. Das heißt, normalerweise übergibt ein Kaiser an seinen Sohn die Macht mit dem letzten Atemzug. Aber Kaiser Karl V. hat mit 56 Jahren K.O. gegeben. Er hat Deutschland verlassen, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Er hat es nicht mehr gepackt und hat einfach die Flucht ergriffen und das anderen übergeben, die nach ihm gekommen sind, seinen Erben. Und er ist in Rente gegangen, in Pension und hat in diesen Jahren, wo er da in Deutschland regiert hat, die 36 Jahre, das, was er aus den deutschen Landen herausgeholt hat an Wirtschaftskraft, da hat er sich so viel damit erworben, dass er dafür 90 Schiffe brauchte, um diese Ware nach Spanien zu bringen. Man muss sich vorstellen, was in ein Schiff hineingeht. Die werden also nicht nur Kochtöpfe mitgenommen haben. Und diese 90 Schiffe gerieten allerdings in einen Sturm, sodass nur ein Bruchteil davon in Spanien angekommen ist. Also im Golf von Biscaya, wer da gerne taucht in tausende Meter Tiefe, der findet da Schätze ohne Ende.
Spannend. Also hat der Kaiser das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation, verlassen und hat sich, soweit ich weiß, irgendwo in Südspanien, glaube ich, niedergelassen, während seine Söhne die Herrschaft dann weitergeführt haben.
Das war dann vor allem Philipp von Spanien, der also die eine Hälfte verwaltete, und sein Bruder Ferdinand, der hat die österreichischen Gebiete bekommen. Und so hat sich die Habsburger Linie in eine spanische und eine österreichische nach ihm aufgeteilt.
Ist es denn je zu den ambitionierten Zielen der Weltherrschaft gekommen oder zumindest nah dran, kann man sagen, zu irgendeinem Zeitpunkt wurden die Pläne von Karl V. von seinen Nachfolgern umgesetzt. Sie hatten die Welt für einen Zeitpunkt beherrscht.
Ja, wir schauen jetzt weiter. Ich habe hier gerade andere Karten wieder aufgebaut. Und zwar sehen wir hier das Reich, das Napoleon aufgerichtet hat. 1789 begann ja die Französische Revolution, die alles in Frankreich umgedreht hat. Also das Unterste wurde zu Oberst und umgekehrt gekehrt. Und da ging es also drunter und drüber und endete sogar mit der Enthauptung des Königs und der Königin. Also etwas Unerhörtes, was hier vor sich ging, dass man eine Adelsherrschaft von unten herauf beendet. Und hier auf dieser Karte sehen wir, dass dann im Zuge der Veränderungen dieser Französischen Revolution sogar ein Nicht-Franzose, nämlich ein Corse, also einer von der Insel Korsika, nämlich Napoleon, sich ausgezeichnet hat als Feldherr, denn all die anderen europäischen Staaten fielen dann über Frankreich her, um das zu beenden, damit hier auch wieder ein Adeliger regiert. Aber je mehr die über Frankreich hergefallen sind, desto größer wurde die Kraft Frankreichs. Die merkten, wie sie bedroht sind. Die haben alle zusammengehalten. Und da hat sich dieser Napoleon als Feldherr so herausgemacht, dass er immer höher und höher gestiegen ist, bis er der Herr von Frankreich war. Und auf der Karte sehen wir, dass er auch der Herr von Europa werden wollte. Und alles, was hier mit dieser violetten Linie, dieser lila Linie eingerahmt ist, dieses Gebiet hat Napoleon erobert. Man kann also sagen, ihm gehörte Europa. Das ging hinauf bis Norwegen und Dänemark, ganz Spanien dabei, ganz Italien, Österreich-Ungarn, was damals eine Großmacht war, das Königreich Preußen, die hatten eine super Armee. Napoleon hat alle besiegt. Und dann kam auch der Russlandfeldzug und dort wurde er vom General Winter besiegt. Und letztlich ist das Ganze wieder alles zusammengebrochen, so schnell wie es auseinandergegangen ist, aufgegangen ist. Aber was jetzt bei Napoleon interessant ist gegenüber Karl V., in einer Hinsicht gleichen sich die beiden: Ausdehnung der Macht, 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 Weltmacht. Und alle müssen sich mir fügen. Karl V. versucht das, indem er den Protestantismus bekämpft, der im Inneren ihm hier da etwas Schwierigkeiten macht, die so schwer sind, dass er dann sogar frühzeitig in Rente geht. Und er stützt sich auf den Katholizismus, auf das Papsttum. Während Napoleon das Papsttum vernichten will und es auch schafft. Denn sein General Berthier, der kommt bis nach Rom und nimmt den Papst 1798 gefangen. Der wird dann später noch in ein Kloster im Exil gesteckt und dort stirbt er. Und damit war das Papsttum eigentlich erledigt und er hielt die tödliche Wunde, von der in Offenbarung 13 die Rede ist. Und man dachte, jetzt ist es vorbei. Der Papst ist gestorben, Napoleon hat alles erobert, aber, und jetzt wandern wir zur nächsten Karte hinüber.
Sehr interessant, dass wir das sowohl bei Karl V. sehen, also dass er hier versucht, mit dem Katholizismus zusammen gegen die Protestanten vorzugehen, und jetzt auf der anderen Seite bei Napoleon sehen, dass er versucht, die Papstmacht ganz auszulöschen und sozusagen die religiöse Macht vielleicht sich selbst aneignen will, oder zumindest irgendwie. Napoleon gab ja gewisse Freiheitsedikte raus, für die Juden zum Beispiel. Aber gleichzeitig hat er auch die katholische Kirche nicht einsetzen wollen. Er wollte die Macht nicht teilen. Er selbst wollte die Welt beherrschen, gegen jede Geistlichkeit. Wie ist das in den zukünftigen Reichen weitergegangen? Also wir sehen, dass immer diese religiöse Komponente auch irgendeine Rolle gespielt hat, sowohl bei Karl V. als auch bei Napoleon. Wie sieht es aus, wenn wir jetzt in die Zukunft weiterlaufen, in den darauffolgenden Reichen?
Hier sehen wir, nachdem Napoleon besiegt war, jeder Mächtige wird irgendwann auch wieder besiegt oder stirbt vorher. Bei Napoleon war es so, dass er nach seiner ersten großen Niederlage auf die Insel Elba hier verbannt wurde. Und es ist ihm gelungen, da noch einmal von dieser Insel runterzukommen, noch einmal eine Armee zu organisieren. Und die Niederlage, die er dann bei Waterloo erlitten hat, die ist ja ganz seltsam zustande gekommen, denn Napoleon war ein genialer Feldherr. Und er hat sich, wenn er so in eine Schlacht gegangen ist, das sehr genau überlegt und hatte eine Reservearmee im Hintergrund, um die dann mitten in der Schlacht herbeizurufen, damit die den Feinden in die Flanke oder in den Rücken fallen. Und so hat er normalerweise immer gewonnen. Und bei Waterloo war es so, dass er die Reservearmee gerufen hat, aber die kam nicht. Und das war dann sein Waterloo, sein Untergang. Bis heute verwendet man dieses Wort. Und dann kamen wieder die reaktionären Kräfte an die Macht. 1815 hat man dann alle Mächtigen von Europa nach Wien geholt, der Wiener Kongress. Und der Kanzler von Österreich, Fürst Metternich, der hat mit dem österreichischen Charme die dann alle eingekocht. Man ging in die Oper und man dinierte und es gab Feste und Feierlichkeiten und Tanzveranstaltungen, Bälle und man hat gefeiert und gegessen und gejubelt. Die Adelsmacht war wiederhergestellt und damit auch wieder der römische Katholizismus. Und mit der Niederlage Napoleons kommt es zu einem Wiederauferstehen des Papsttums, interessanterweise, wie eh und je, so wie es in Offenbarung 13 heißt, die tödliche Wunde von dem Tier, das ist also ein Kot, ist also in diesem Symbol abgebildet, die Macht des Papsttums. Diese tödliche Wunde wurde wieder heil und man wunderte sich, dass das möglich geworden war, weil nämlich die Mächtigen in Europa sich auf dieses Papsttum gestützt haben, als wichtige Funktion zur Kontrolle des Volkes. Denn über die Seele, das Gewissen der Menschen, über ihre Sünden lässt sich allerhand kontrollieren, steuern und Macht ausüben.
Nun, wir sehen hier, wie diese ganzen Mächte, die Großmächte, in dem Fall Karl V., auch später Napoleon, sich mit den religiösen Gegebenheiten der damaligen Zeit auseinandersetzen mussten. Nun, wie ging es danach weiter, nachdem Napoleon ja nun entmachtet war, auf dem Wiener Kongress neue Bestimmungen geschlossen worden sind? Was folgt in den Jahrhunderten darauf? Was erwartet uns als nächstes in der Geschichte?
Ja, wir ziehen jetzt hier sehr große Linien, also den großen, großen Überblick, eilen durch die Jahrhunderte. Wir kommen in das Zeitalter des Imperialismus. Das heißt, einzelne europäische Mächte haben in Überseegebieten enorme Kolonialgebiete aufgebaut. Und zwar so wie Spanien und Portugal zur Zeit der Reformation die zwei Supermächte waren, so gingen auch die wieder langsam, aber sicher zugrunde. Ein markantes Jahr war das Jahr 1588, als die spanische Armada nach England segelte, um den Briten einmal zu zeigen, wer hier die Supermacht ist. Da kamen 130 große, mächtige Kriegsschiffe. Die Engländer hatten also dem kaum etwas entgegenzusetzen und wären hier wohl unter die Räder oder unter die Meeresoberfläche gekommen mit ihren Schiffen. Aber diese Armada wurde besiegt durch einen Sturm, der diese Flotte dermaßen auf Grund geschickt hat und die Schiffe teilweise gegeneinander gestoßen sind und dann schwer beschädigt waren aufgrund dieses Sturmes, sodass dann, als es zur Schlacht kam, die englischen Schiffe hier diesen Angriff abwehren konnten, der eigentlich so mächtig war von Spanien her, dass man hier möglicherweise überhaupt keine Chance gehabt hätte. Aber der Sturm hat alles gewendet und in der Folge versinkt die spanische und portugiesische Weltmacht und zwei neue oder fast drei neue, müsste man sagen, im Schatten der anderen zwei Großen, kommen in die Höhe. Das sind die Briten und die Franzosen. Und als dritte Macht, so als Zünglein an der Waage, die Holländer, die Niederländer, die sich von den Spaniern gerade befreit haben, auch durch reformatorisches Gedankengut. Und auf der Karte sehen wir jetzt, wie diese Kolonialgebiete vor allem entlang der Küste ursprünglich aufgebaut wurden. Man hat also irgendwo einen Stützpunkt und von dort aus arbeitet man sich ins Landesinnere vor. Das sieht man hier bei den Portugiesen in Angola und Mosambik. Das waren ja bis Ende des 20. Jahrhunderts noch Kolonialgebiete der Portugiesen. Die haben sich hier extrem lang gehalten. Die Entwicklung geht also so vor sich, wenn wir auf die zwei unteren Karten schauen, die wir haben, die kleinen. Da sehen wir hier, alles was lila ist, ist französisches Kolonialgebiet. Wenn man sich das allein in Afrika anschaut, da ist ein Drittel von Afrika zu Frankreich gehörig. Und die Niederländer, die waren oft die Ersten, kamen aber dann unter die Räder. Zum Beispiel Südafrika, Kapstadt, ursprünglich niederländische Gründung und dann kamen die Briten nach und haben die Niederländer an den Rand gedrängt. Aber die Niederländer waren im heutigen Indonesien führend und zwar haben sie enorm verdient durch den Gewürzhandel. Denn Gewürze sind etwas sehr Kleines, die brauchen nicht viel Platz, nicht wenn man das mit Bananenschachteln vergleicht, was das für ein Gewicht ist. Aber so ein kleines Briefchen Gewürze kostet viel und braucht wenig Platz und ist leicht. Und mit diesem Gewürzanbau in diesen Gebieten hier, speziell auf Java, die Hauptinsel auch heute von Indonesien, kam also Holland, die Niederlande sehr, sehr gut finanziell wirtschaftlich weg. Als Beispiel, sie gründeten auch in der neuen Welt, in Nordamerika, Neu-Amsterdam, mussten das aber auch schließlich den Engländern übergeben und daraus wurde dann New York. Hier in Nordamerika kam es zu einem Wettlauf zwischen Frankreich und Großbritannien. Wer bekommt diesen Kontinent in den Griff? Und heute wissen wir, dass das mehr oder weniger so ausgegangen ist, die USA, die dann daraus entstanden sind, britisch und im Norden Kanada, das sehr stark französisch geprägt ist bis heute. Aber trotzdem interessanterweise noch immer das Land zu 90% der britischen Krone gehört. Die hat also diesen Anspruch nie aufgegeben und das gilt noch immer. Hier auf dieser Karte sehen wir das britische Weltreich. Die waren also wirklich die erste Supermacht. Also so wie im Verhältnis USA und Sowjetunion, weil die USA immer stärker als wie die Sowjetunion. Aber doch war es ein gewisses Gleichgewicht von der Gefahr her durch Atomraketen, wenn die gezündet werden. Und so war es mit Großbritannien und Frankreich, aber die Nase vorn hatten die Briten, wie wir allein von der Farbverteilung hier sehen, wenn man diese zwei Karten vergleicht. Die Briten sind also hier wirklich dominant, vor allem mit der Entwicklung in der neuen Welt, woraus dann später USA wurde. Allerdings haben sie das dann verloren. 1776 begann ja der Unabhängigkeitskrieg in Nordamerika, woraus dann später die USA entstanden sind. Der Unterschied zwischen den beiden Kolonialreichen ist der, dass die Engländer ganz stark auf Mission gesetzt haben. Das heißt, sie haben ihre Missionare forciert. Das hat mir ein alter Missionar erzählt. Wenn er in einem Kolonialgebiet sich irgendwo bewegt hat und ging zu einer britischen Behörde, zu Beamten, hat sich vorgestellt, er ist hier Missionar, er möchte hier wirken. Er bekam alle Unterstützung, war überall praktisch mit Geleitschutz gleich eingeführt, weil sich die Engländer erhofften, dass durch die Bekehrung, in Anführungsstrichen, der Wilden, wie man sich dachte, die man jetzt zähmen muss, so ist das also gemeint, um sie auf Linie zu bringen, ist der Glaube, die Religion etwas sehr Wertvolles, sodass also hier auch wieder eine Verbindung Kirche und Staat aufgebaut ist. Das war also im britischen Weltreich wesentlich stärker als im französischen. Wir wollen uns noch der nächsten Karte zuwenden. Auf dieser Karte sehen wir jetzt die Kolonialreiche im Jahr 1914 zu Beginn des Ersten Weltkrieges. Großbritannien hat diese Farbe und man sieht, sie beherrschen Afrika, die Briten vom Kap bis Kairo, mit Ausnahme von Deutsch-Ostafrika, das heute dann Sarnia heißt. Dann das riesige Kolonialgebiet in Indien mit Pakistan und Bangladesch und Burma. Diese Entwicklung ist also, wenn man sich das anschaut, allein von der Zahl der Menschen her in Indien. Der Kontinent hat ja heute über 1000 Millionen Einwohner, dieser Staat. Die Franzosen in der lila Farbe, sie beherrschen ganz Westafrika, auch nur hier mit ein paar kleinen Abstrichen. Das Blaue sind deutsche Kolonialgebiete. Warum spricht man vom Ersten Weltkrieg? Warum ist es jetzt auf einmal ein Weltkrieg? Vorher war das ja immer regional eingegrenzt. Das hängt jetzt genau mit diesen Kolonien zusammen. Nicht, wenn man jetzt gegen Frankreich in den Krieg tritt und Frankreich so viele Gebiete dazu beherrscht, ja, dann ist die Welt hier involviert und dasselbe mit den Briten, die hier ein Drittel von Afrika, ganz Indien, Pakistan, Bangladesch und so weiter dabei haben. So entsteht ein Weltkrieg. Interessant ist jetzt, dass genau diese Art und Weise, dass man also die Leute aus den Kolonien, also zum Beispiel Schwarzafrikaner, dann auch ausbildet für den Kampf gegen Deutschland und Österreich-Ungarn, denn Frankreich und Großbritannien waren ja die Gegner der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg, dass gerade diese Ausbildung von Kolonialleuten letztlich das war, was den Kolonien später nach dem Zweiten Weltkrieg, weil da war es ähnlich, Oberwasser gegeben hat, denn die Einheimischen, die jetzt an den Waffen ausgebildet worden sind, haben auf einmal gemerkt, oh, wenn ich eine Waffe habe, dann kann ich als Schwarzer einen weißen Mann töten. Es kommt nur auf die Waffe drauf an. Und so wie jetzt ein Einheimischer aus einem britischen Kolonialgebiet gegen einen Deutschen schießen kann, dachte man sich dann als Afrikaner, ich könnte ja dann, wenn der Krieg vorbei ist, auch einen Unabhängigkeitskrieg führen gegen die Briten, die unsere Besatzer sind, oder gegen die Franzosen, die unsere Besatzer sind. Also genau diese Ausbildung von denen, die beherrscht worden waren an der Waffe, um die Mittelmächte in Europa zu bekämpfen, und im Zweiten Weltkrieg lief das ganz parallel und in einem noch viel größeren Ausmaß, genau das war letztlich das Grab für die Kolonialherren. Sie haben die ausgebildet, die dann später in den Untergrund gingen und nach Ende des Krieges ihre Waffen nicht abgaben und dafür einen Untergrund-Unabhängigkeitskrieg gestartet haben, was dann in den 1960er Jahren praktisch zur Befreiung von ganz Afrika geführt hat, mit Ausnahme von Angola und Mosambik, da war es dann erst 1975. Das besondere Element also, man will die Weltherrschaft, indem man eben sich auf die ganze Welt ausdehnt, aber irgendwann kommt die Zeit, wo die genialen Pläne sich als Retourkutsche erweisen und das Ganze in eine Richtung geht, was man so nicht vorhergesehen hat. Denn wenn man das gewusst hätte, hätte man niemals Schwarze eingesetzt, um gegen Weiße zu kämpfen. Denn dann kam das Ganze zu einem völlig anderen Ergebnis im Laufe der Jahrzehnte.
Nun ist ja beeindruckend, wie sich die USA nach und nach entwickelt hat und wie sie immer stärker und mächtiger wurden. In dem Zusammenhang, glaube ich, ärgern sich die Franzosen noch heute, dass Napoleon damals 1803 Louisiana verkauft hat und sie damit keinen Fuß mehr in den USA hatten, die ja nun doch immer stärker wurde. Und gerade in Bezug auf die großen Kriege, also du sagst ja, der Erste Weltkrieg, der war ja wirklich ein Weltkrieg, weil die ganzen Kolonien mit involviert waren. Und auch dort spielte ja die USA mittlerweile schon eine große Rolle. Aber die Geschichte ging ja weiter. Im Zweiten Weltkrieg in Europa ging es ja heiß her nach dem Ersten Weltkrieg und aufgrund der Versailler Verträge und des Unmuts in der Bevölkerung entwickelte sich ja in Deutschland ein neues Reich, das ja auch zum nächsten großen Krieg führen sollte, in das ja die USA auch wieder involviert war und die ganze Welt, sprechen vom Zweiten Weltkrieg. Wie kam es denn dazu? Also was ist denn da passiert in Mitteleuropa, das später zu diesem Krieg führte?
Rückblickend lässt sich so manches feststellen. Die Friedensverträge, die man nach dem Ersten Weltkrieg mit Deutschland und Österreich geschlossen hat, die waren sehr, sehr hart. Bei Österreich-Ungarn, das ganze Gebiet ist ja zerbröselt und hat sich in viele Einzelstaaten aufgelöst. Die Siegermächte sagten, Österreich, das ist der Rest. Das war ja ein 50-Millionen-Staat, wurde reduziert auf 6, 7 Millionen Einwohner, was dann Österreich war. Und Deutschland musste enorme Reparationszahlungen leisten. Die mussten also, obwohl sie jetzt sowieso am Boden waren, wie alle am Ende des Krieges, noch Unsummen zahlen, große Kohlelieferungen nach Frankreich durchführen. Und das, was also hier die Franzosen diktiert haben, hat das war gewissermaßen die Wurzel eines bitteren Hasses, die da entstanden ist. Und in das hinein konnten natürlich dann populistische Kräfte in Deutschland hineinwirken. Die sagten, ja, die Demokraten damals, die das Ganze so über sich ergehen haben lassen, das hätte man ja viel besser ausverhandeln können. Und jetzt geht es uns so schlecht. Dann kam nämlich auch noch die Weltwirtschaftskrise dazu, zu Beginn der 1930er Jahre. Und all das zusammen war also ein Nährboden für die Entstehung des Nationalsozialismus, wobei diese Partei nicht mehr als 30% errungen hat bei einer Wahl, aber doch dann der greise Reichspräsident Hindenburg Hitler als den Vertreter der stärksten Partei zum Kanzler machte. Und dann kam dieses berühmt-berüchtigte Ermächtigungsgesetz, wo einfach alle anderen dann ausgeschaltet wurden, alle anderen Parteien. Und dann kam das so, wie es gekommen ist. Es war also nicht eine Mehrheit in Deutschland, die sich dafür ursprünglich entschieden hat. Es war ein Drittel. Aber diese Partei hat dann mit entsprechend undemokratischen Mitteln sich einfach die absolute Macht geholt, indem andere Parteien und deren Mitglieder des Nachts, meistens um 4 Uhr morgens, verhaftet wurden. Was außergewöhnlich ist, in welch kurzer Zeit, mit welch straffen Methoden man aus einem wirtschaftlich daniederliegenden Deutschland etwas hochgepusht hat, um dann kurze Zeit später einen Weltkrieg vom Zaun zu brechen. Das war deswegen möglich, und das hat man auch erst viel später dann wirklich in der Tiefe begriffen. Hitler hat bei den Nachbarstaaten enorme Kredite aufgenommen, riesige Schulden. Und als dann die Zeit des Zurückzahlens kam, hat er das mit Gewehr- und Kanonenschüssen gemacht, die Rückzahlungsbedienung der Raten. Er war also enorm verschuldet, aber mit diesem Geld, was er ausgenommen hat, hat er seine Rüstung finanziert. Es haben also gewissermaßen die Nachbarstaaten, die mächtigen Nachbarstaaten, Deutschlands Aufrüstung finanziert, nicht ahnend, was da wirklich passiert. Sie machten gute Geschäfte mit den Krediten, wie sie meinten, so wie das heute eine Bank auch denkt, sofern sie das eben wieder zurückkriegt. Sonst kann es auch sein, wenn zu viele das nicht mehr können, die Bank untergeht. Auf der Karte jetzt sehen wir die Ausdehnung von Hitler-Deutschland, dem nationalsozialistischen Deutschland. Zuerst wurde Österreich einverleibt. Das war Hitler natürlich ein Anliegen. Er war ja Österreicher. Zu unserem Leidwesen, worauf wir nicht gerade stolz sind. Und hier das Dunkelblaue ist das Deutsche Reich. Und alles, was jetzt blau ist, wurde dazu erobert. Und andere, die so grünlich angehaucht sind, das sind Verbündete. Und wenn man sich das vorstellt, man kam vom 21. Juni, wenn man jetzt an den Russlandfeldzug denkt, Unternehmen Barbarossa, in kurzer Zeit bis vor die Tore von Moskau. Hier sehen wir die blaue Linie, das weiteste Vordringen. Man stand vor Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, wurde wieder rückbenannt. Und man kam dann später bis Stalingrad, das wieder Wolgograd jetzt heißt. Und man stieß hier weit vor. Deutsche Gebirgsjäger und österreichische haben hier den Kaukasus erklettert. Die hatten es also hier im Verhältnis am feinsten, war so eine alpinistische Angelegenheit. Und diese gewaltige Ausdehnung brach aber dann insofern auch wieder in sich zusammen, weil erstens, wie bei Napoleon, der Winter weit unterschätzt wurde, der russische. Mein Vater, der war im Russlandfeldzug hier vor Leningrad. Es hatte minus 50 Grad und die lebten im Freien. Das heißt, die hatten ihre Quartiere zwar gewissermaßen unter der Erde, weil sie sich eingegraben haben, Tunnel gegraben haben, Löcher, Höhlen sich hier ausgeschaufelt haben, aber bei minus 50 Grad verbrachten die ihre Nächte. Also wie man sowas überhaupt durchstehen kann, ist mir ein Rätsel. Und mein Vater wurde trotzdem noch 90 Jahre alt. Diese Riesenfläche, die hier erobert wurde, hat aber plötzlich dann, wie bei einem Luftballon, wo du den Stich hineinmachst, die Balance verloren, als nämlich, und das ist so seltsam, die deutsche Armee 9 Kilometer vor Moskau, 1941 im Winter, so knapp vorm Ziel nicht mehr weiter konnte, weil einfach alles eingefroren ist. Kein Panzer ist mehr gefahren, kein Flugzeug ist mehr geflogen. Und die Überlegenheit war ja die Luftwaffe und die Panzerwaffe der Deutschen. Damit hatten sie diese riesigen Geländegewinne in so kurzer Zeit erzielt. Aber wenn es einmal so kalt ist, springt kein Dieselmotor mehr an, es fuhr kein Panzer mehr und es flog kein Flugzeug mehr. Und das hat das Ganze komplett zum Stillstand gebracht. Und dann hatte Stalin Zeit, um seine Truppen neu zu formieren und aufzustellen. Und damit war alles schon ganz anders. Im nächsten Sommer, das war also wieder die günstigere Jahreszeit, kam man dann bis Stalingrad, bis knapp vor dem Winter, hat schon 90% der Stadt erobert. Aber die lange Flanke her, die hat man gesichert, weil die Frontlinie wurde immer länger und länger. Und jetzt hat man das gesichert durch Truppen aus anderen Staaten. Und was die Deutschen nicht wussten, ist die Kampfdisziplin einer italienischen Armee oder einer rumänischen Armee. Wenn die gemerkt haben, jetzt wird es eng, dann rette sich wer kann und weg waren sie. Während ein deutscher Soldat bleibt dort stehen, bis er verblutet ist. Und hier ist also wesentlich mehr Disziplin gewesen. Und die russischen Armeen konnten hier vordringen, weil die verbündeten Mächte hier das nicht halten konnten. Und dann kam es zur Einkesselung einer ganzen Armee von 200.000 Mann. Und bei Stalingrad kamen dann 6.000 davon lebendig zurück. Die meisten sind verhungert in russischen Gefangenenlagern. Als Hitler hier im November, Dezember 1941 nicht mehr Moskau und Leningrad erobern konnte durch seine Truppen, kam eine wahnwitzige Idee. Er hat USA den Krieg erklärt. Hitler wollte die Weltmacht, war mit Japan verbunden. Die Japaner haben China erobert, haben 10% der Einwohner. Das wäre also so wie in Österreich Deutschland erobert, hat 10% der Einwohner Deutschlands. Und diese Entwicklung im Ostasien war also auch mehr als überraschend, dass es den Japanern gelungen ist, China in die Knie zu zwingen. Und beide, Japan wie Deutschland, waren dann auch mit den USA im Krieg, die Japaner sofort, das war ja gleichzeitig der Start bei dem Krieg, Japan-USA, während hier Hitler dann auch eingestiegen ist und man fragt sich bis heute, warum. Enge Vertraute von ihm haben gesagt, er war so verbittert, dass das aus einer Wutreaktion herauskam. Genau werden wir es nie wissen. Jedenfalls war das der Anfang vom Ende. Man kann sich nicht mit den Mächtigsten auf dieser Welt gleichzeitig anlegen. Weltherrschaft, das war das Ziel. Aber letztlich ist auch das, was als tausendjähriges Reich propagiert wurde, nach 12 Jahren in sich zusammengebrochen. Also in etwa eine ähnliche Zeit, wie das bei Napoleon geschehen ist. Auf dieser Karte sehen wir jetzt die Größenverhältnisse im Zweiten Weltkrieg. Blau ist also der Nationalsozialismus in Deutschland mit seinen Verbündeten Italien, Japan. Und die bräunliche Farbe, das sind die alliierten Mächte, also anfangs Frankreich, Großbritannien. Und allein nur, wenn man das betrachtet, merkt man schon flächenmäßig, was das für ein Unterschied ist, was für eine Überlegenheit der alliierten Mächte. Jetzt legt sich Deutschland mit der Sowjetunion an, der flächenmäßig größte Staat der Welt. Und dann, noch im Dezember 1941, gleichzeitig auch mit USA. Also wie wird das ausgehen? Auf der unteren Karte sehen wir jetzt, wie das von den wirtschaftlichen Reserven her ausschaute. Und die dunklen Farben bedeuten also enorme Roheisenproduktion. Also da war man in Deutschland also längst nicht so gut aufgestellt, weil man gar nicht diese Bodenschätze zur Verfügung hatte, wie das hier die USA hatten. Und wir sehen in etwa eine Pattstellung zwischen Deutschland und der Sowjetunion, was diese Eisenproduktion betrifft. Und jetzt kommt aber noch die USA dazu. Aber trotzdem hat es gedauert, ungefähr 2,5 Jahre, bis die USA so weit waren in ihrer Aufrüstung, dass dann diese Landeaktion in der Normandie im Juni 1944 starten konnte. Also die brauchten gewissermaßen 2,5 Jahre, um das Ganze anlaufen zu lassen. Mit dem Untergang Deutschlands kam USA endgültig an die Macht, und weil ja auch die Sowjetunion der große Gegner gewesen ist, kamen gleichzeitig, nachdem die Mittelmacht untergegangen ist, die zwei Mächte, die in die Flanke hier vorgestoßen sind, in die Höhe, und daraus entstand der Kalte Krieg. Letztlich, also die zwei Verbündeten, USA und Sowjetunion, standen sich dann spinnefeind gegenüber. Was man aus dem Ganzen heraus ersehen kann, immer wenn eine Weltmacht, eine mächtige Macht, untergeht, etabliert sich sofort etwas Neues, entweder eine oder zwei gleichzeitig. Wie wir also bei Spanien und Portugal gesehen haben, wie wir das gesehen haben, wie es dann mit Briten und Franzosen war. Es ist also letztlich immer der Wille zur Macht, und wir wollen uns ausbreiten. Und wie einer untergeht, sind die Nächsten da und stoßen sofort in dieses Vakuum hinein.
Nur einen interessanten Aspekt, den ich so ein bisschen beobachte in dem, was du erzählst, ist ja, dass wir sehen, dass irgendwie auch in jedem Reich oder in jeder Bestrebung eines Weltreichs zu erheben, auch immer irgendwie die religiöse Frage mit drin war. Also wir haben es bei Karl gesehen, Karl V., dass er sich gegen den Protestantismus aufgelehnt hat. Wir haben es gesehen bei Napoleon, dass er den Katholizismus verurteilt hat. Wir haben es sogar den religiösen Aspekt gesehen, in dem Fall bei den Kolonialmächten. Sie haben versucht, die Missionare dazu auch zu gewinnen, um ihr Territorium zu erweitern. Jetzt haben wir hier im Zweiten Weltkrieg gesehen, dass tatsächlich ja auch ein religiöser Aspekt mit drin war, wenn wir die Vergangenheit einmal Revue passieren lassen. Wir erinnern uns, dass Hitler gegen die Juden vorging. Aber auch sein Reich ging ja jetzt unter, und du hast schon gesagt, es erhoben sich in diesem Machtvakuum zwei neue große Machtblöcke, die USA und die Sowjetunion damals, und es kam zum Kalten Krieg. Nun, hier war ja auch interessant, auch hier spielt natürlich Religion eine große Rolle in dem Kalten Krieg, also der Westen und der Osten. Aber was ist denn daraus geworden jetzt am Ende? Also wir leben ja heute in einer Zeit, wir sagen nach dem Kalten Krieg. Wie kam es dazu?
Diese Phase des Kalten Krieges, da war es also wirklich einerseits kalt und andererseits sehr heiß, nämlich die Gefahr, dass wenn da ein Mächtiger eines Staates nervös wird und den Knopf drückt und die Atomraketen fliegen und der andere schießt dann die zur Abwehr in die Höhe und dann prasselt das Ganze vielleicht genau über Europa runter. Also da hat man gezittert. Ich habe in der Zeit gerade mein Geschichtsstudium gemacht, und diese vortragenden Professoren haben öfters erwähnt, hoffentlich bleiben die alle ganz ruhig und gelassen und wird da keiner nervös. Denn sonst sind wir da in mittleren Europa die Leidtragenden, die dann in einem atomverseuchten, radioaktiven Gebiet leben müssen. Nun, wir haben eine Entwicklung jetzt in diesem Kalten Krieg, das konnte man so wohl nicht vorhersehen. Plötzlich, wie aus dem Nichts, zerbröselt diese Union der sozialistischen Sowjetrepublik. Das kam also dermaßen überraschend, genau 200 Jahre nach Beginn der Französischen Revolution, die war also 1789, schreiben wir das Jahr 1989. Und also da haben sich die Ereignisse überschlagen. Wir hatten ja Europa gewissermaßen in der Mitte geteilt zwischen dem proamerikanischen Westen und dem prorussischen Osten. wobei pro-russisch immer die Frage war, ob das auch immer die Bevölkerung so wollte, aber jedenfalls die Führungsschicht in diesen Staaten hat mit Moskau mitgehalten, damit sie an der Macht sind. Die waren also gewissermaßen durch Moskau oben der Rahm, die Creme. Als dann diese Sowjetunion zerbröselt ist und immer mehr kam dann ans Tageslicht, dass das sehr viel mit dem Papst Johannes Paul II. Zu tun hatte, dass hier sich mehr oder weniger diese Sowjetunion aufgelöst hat in 15 eigene Staaten, die sich dann wieder verbunden haben als Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Also das unabhängig ist natürlich eine lächerliche Formulierung, weil sie waren alle vorher mit der Sowjetunion verbunden in einem Staat und waren jetzt wirtschaftlich natürlich zu 100% abhängig. Darum auch die Betonung unabhängige Staaten. Diese Art und Weise aber hat jedenfalls dazu geführt, dass der Kalte Krieg mit einem Schlag zu Ende war. Und jetzt konnte etwas geschehen, was bis dorthin unmöglich war. Man hat ja versucht, ein gemeinsames Europa aufzubauen, also das, was heute die Europäische Union ist. Aber wie willst du das machen, wenn genau in der Mitte quer durch Europa die Trennungslinie im Kalten Krieg geht zwischen USA und Sowjetunion, der Einflussbereich? Aber in dem Moment, wo jetzt der Osten weggefallen ist, weil die genug Probleme intern hatten, um da weiterzukommen, wirtschaftlich gesehen vor allem und auch politisch. Jetzt konnte ein Staat nach dem anderen sich der EU nähern, die damals noch nicht so geheißen hat, aber der Sinn war der. Und dann konnten auch erstmals Staaten, die bis dorthin neutral gewesen sind, wie Österreich oder Schweden, die konnten jetzt auch in dieses neu entstandene Vakuum vorangehen. Und damit entstand diese große EU im Laufe der Zeit immer mehr, immer mehr, immer mehr, die dazugekommen sind. Mittlerweile, die Karte ist auch schon wieder veraltet, obwohl sie noch ziemlich jung ist, denn mittlerweile ist auch schon Kroatien mit dazugekommen. Aber nicht alle sind in diese Europäische Währungsunion eingestiegen. Interessanterweise nicht die Briten, die dann überhaupt ausgestiegen sind, wie wir jetzt wissen, dass die Brexit-Sache, die konnte ja nicht verborgen bleiben, wie lange das gedauert hat, bis das über die Runden gegangen ist. Aber die nicht den Euro haben, sind also Schweden, Dänemark, Polen, Tschechien, Ungarn, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, die sind hier noch nicht dabei. Aber auch ohne diese haben wir ein enormes Ungleichgewicht. Denn eines ist klar, in diesem Europa gibt es wirtschaftlich sehr kräftige Staaten und solche, die ziemlich, ziemlich aus der Balance gekommen sind. Also finanziell, wirtschaftlich gesehen in enorme Schieflage. Und da ist jetzt etwas Interessantes, was wieder in das Religiöse hineinmündet. Und das sehen wir auf der nächsten Karte. Im Jahre 2008 kam es zu dieser großen Finanzkrise. Wir kommen also immer näher an unsere Zeit heran. Und während dieser Finanzkrise gab es dann zwei große Institute in den USA, die Staaten bewertet haben wie Schüler in Bezug auf ihre Wirtschafts- und Finanzkraft. Das heißt, die bekamen Noten, die Staaten. Nach dem US-System AAA oder AAB oder BBB oder CCC. Und diese Beurteilung, diese Bewertung der Wirtschaftskraft war jetzt gleichzeitig ausschlaggebend dafür, zu welchen Konditionen diese Staaten Kredite aufnehmen können. Das heißt, bist du AAA, dann hast du die besten Werte, zahlst also die niedrigsten Zinsen. bis zu CCC wie Griechenland. Da haben wir ja gemerkt, was es da für Turbulenzen gab. Die waren ja praktisch vor dem Bankrott, Staatsbankrott. Und wie viel die dann an Zinsen zahlen mussten. Also das konnte das zwei-, drei-, vierfache sein, je nachdem, wie potent wirtschaftlich, finanziell ein Staat war. Und in dieser Zeit, wo also diese Beurteilung so durch die Staaten durchging, durchzuckt mich eines Tages etwas, ich sehe gewissermaßen diese Karte vor mir, die ist jetzt von 1648, ich bin ein visueller Typ und das hat mich gewissermaßen angesprungen. 1648 war das Ende des Dreißigjährigen Krieges und da wurde die Religionsverteilung der Denominationen, der Religionsgemeinschaften in Europa mehr oder weniger festgeschrieben. Also was wir heute haben, ist das, was wir seit 1648 als Status quo vor uns sehen. Alles, was hier so blau ist, das sind die römisch-katholischen Staaten. Was so bräunlich ist, sind die protestantischen, lutherischen Staaten. Was gelb ist, ebenfalls protestantisch, aber ursprünglich von der Schweizer Reformation ausgehend. Deutsche Schweiz, Ulrich Zwingli als Reformator, französische Schweiz, Johannes Calvin als Reformator. Und alles, was also jetzt gelb ist, siehe Schottland, und dieses Bräunliche, das ist also protestantisch. Die Angelsachsen haben wieder mal wie beim Brexit einen Extraweg. Die sehen immer wieder die Extrawurst, die etwas ganz Spezielles hier durchziehen. Und dann gibt es noch so gestreifte Phasen, wo man also sieht, aha, da ist es nicht ganz klar, ob die oder die Religionsgemeinschaft hier im Vordergrund steht und die Dominanz hat. Nun, ich habe also vorher das anklingen lassen mit diesen Bewertungsinstituten über die Finanzkraft. Und als ich das so betrachte, stelle ich fest, in Europa, wer bekommt AAA? Die Schweiz? Niederlande? Deutschland? Dänemark? Norwegen? Schweden? Finnland? Und dann sehe ich diese Karte vor mir. Denke mir, das gibt's ja nicht. Das sind ja genau die Staaten, die damals protestantisch wurden im Zuge der Reformation, die sind jetzt die wirtschaftlich potenten, starken Staaten und die tief römisch-katholischen Staaten wie Portugal, Spanien, Italien, Irland, die sind im Taumeln oder orthodox wie Griechenland, die haben jetzt größte Probleme. Und durch die Währungsunion, durch diesen Schulterschluss, war es also möglich, das noch irgendwie aufzufangen. Aber eines ist natürlich klar, es wird bei diesem ganzen Konglomerat immer der, der stärker ist, auch stärker zur Kasse gebeten. Denn wer eben mehr geben kann, das ist ja auch in Familienverbänden so, nicht wenn man weiß, Opa oder Oma könnten da was beisteuern, naja, dann wird man versuchen, dort zu melken. Wenn nichts da ist, kommt es ja auch zu keinem Melkversuch. Und die am deutlichsten hier gemolken werden können, das waren also die, die ursprünglich reformatorisch, protestantisch in diese Richtung sich bewegt haben. Und warum ist das so? Denn damals, als diese Reformation geschah und viele auf diesen Zug des Protestantismus aufgesprungen sind, hat sich eins gezeigt. Die romtreuen Staaten, die also weiterhin brav alles so gemacht haben, wie der Papst ihnen gesagt hat, die haben vieles von ihren Geldern Richtung Rom geliefert. Und was machten die protestantischen Staaten, wenn sie sich von Rom lösen? Sie haben diese Gelder investiert in die Schulen, die Ausbildung von Lehrern, allgemeine Schulpflicht. Sie haben investiert ins Krankenhauswesen, Ausbildung von Medizinern, dieses medizinisch-technische Personal aufgerüstet. Hier hat man also in die Infrastruktur des jeweiligen Staates hineingearbeitet und hat nicht Rom finanziert, also den Kirchenstaat, meine ich damit, nicht den italienischen politischen Staat. Und dieser Vatikanstaat, also der Staat des Papsttums, der hat natürlich in Saus und Braus gelebt aufgrund dieser Zuwendungen, aber die protestantischen Staaten haben in ihre Leute hinein investiert, in ihrem Land, und das hat zu etwas geführt, wo man 500 Jahre später, wenn die Reformation hat gestartet, 1517, also 500 Jahre später siehst du die Auswirkungen von dieser religionspolitischen Entscheidung. Und das ist schon sagenhaft, wie langfristig, wie nachhaltig sich das ausgewirkt hat, weil auch das Protestantische auf das einzelne Geschöpf viel mehr den Fokus legt, nicht so zentralistisch unterwegs ist und zeigt, wenn du eifrig, treu, gewissenhaft, fleißig bist, dann wirst du gesegnet sein. Das kam vor allem durch den Calvinismus stark durch. Und das sieht man auch in den USA, weil es sind ja sehr, sehr viele aus Europa von hier geflohen und ausgewandert, um ihres Glaubens leben zu können. Und das hat die USA in die Höhe gebracht, weil die Besten von Europa hinübergewandert sind. Frankreich hatte einen enormen Aderlass. Sie haben die Hugenotten, die Protestanten, hinausgeworfen letztlich. Und die sind vor allem in die Schweiz, in die Niederlande und nach Westdeutschland und in die USA. Und man sieht das Ergebnis, wo heute die starken wirtschaftlichen Kräfte sind. Und Frankreich hat in dieser Zeit auch sehr gekämpft und gelitten. Sie haben sich damals der wertvollsten Kräfte entledigt, zu ihrem Leidwesen, wie man heute sieht.
Es ist wirklich sehr interessant zu hören, dass die protestantischen Staaten am Ende so gesegnet waren, dass sie die wirtschaftliche Macht hatten. Ich glaube, besonders sieht man das auch in der USA. Also solange sie protestantisch das Land waren, treu waren, waren sie sehr gesegnet und haben eine riesen Wirtschaftsmacht aufgebaut in vielleicht letzten 100 Jahren. Nun, jetzt, wenn wir uns das Feld angucken heute, wir hatten gerade auf Europa geblickt, die 27 EU-Staaten, die wir zurzeit haben. Du hattest schon gesagt, hier sehen wir religiöse Differenzen in den einzelnen Staaten. Einige sind wirtschaftlich sehr stark, einige wirtschaftlich sehr schwach. Und es sieht so aus, als hätte es etwas mit dem Glauben zu tun, der dort gelebt wird. Nun, was wird uns wohl in Zukunft erwarten? Also wir wissen, wo wir heute stehen. Und wir gucken ja nicht nur heute auf Europa, sondern wir gucken ja in die ganze Welt. Also verschiedene Länder haben verschiedene Religionen, sind verschieden wirtschaftlich stark. Aber was kommt jetzt auf uns zu? Auf was müssen wir uns einstellen? Wo geht die Welt eigentlich hin? Was sind die Pläne der Mächtigen?
Ja, das ist die interessante Frage. Und da sind wir natürlich, was die Zukunft betrifft, immer auf das angewiesen, was war bisher. Kann man daraus gewisse Gesetzmäßigkeiten ableiten? Aber selbst da gibt es immer wieder Überraschungen, wo man dann feststellt, na, damit hat jetzt aber keiner gerechnet. Denn wer dachte, dass auf einmal die Sowjetunion sich einfach so auflöst, ohne dass es einen Krieg gibt? Und das Einzige, wo wir wirklich mit einer Sicherheit vorangehen können, was da auf uns zukommt, das ist das Wort Gottes. Nun, was hat das jetzt in diesem ganzen Konglomerat von Plänen der Mächtigen, die wir da jetzt so kurz aufgerissen haben über 500 Jahre? Da gibt es ja natürlich sehr viel zu sagen. In 500 Jahren ist ja Enormes passiert. Wir haben nur ein paar so Berggipfel jetzt ein paar herausgeholt und kurz angerissen, denn uns fehlt ja die Zeit, das alles im Detail zu betrachten. Aber was sich also jetzt abzeichnet, es gibt nur mehr eine einzige Supermacht, die übrig geblieben ist, und das sind die USA. Und alles, was hier blau ist, ist also im Einflussbereich dieses Staates. Sie sind mit Abstand die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt, mit Abstand. Und sie haben überall ihre Stützpunkte, das sieht man anhand dieser Karte. Also wenn man bedenkt, alles, was hier so Dreiecke sind, sind Militärstützpunkte von den USA und das geht eben quer über den Pazifik bis hinüber nach Asien und bis herein nach Europa. Meistens haben wir ja Landkarten, wo Europa in der Mitte ist, aber in Nordamerika sind die Landkarten meistens so aufgestellt. Da sind die USA in der Mitte. Darum ist das auch hier bewusst so gewählt. Und man sieht gleich, wer da alles mit involviert ist. Sie haben sich also abgesichert mit ihren Waffenverbänden, Flottenverbänden dort und da. Also eine riesige Wirtschaftsmacht. Und vor kurzem war ja die Wahl in den USA für den Präsidenten. Und das ist ja sehr entscheidend, ob diese oder jene Richtung, ob wo das weiterhin geht. Denn sie sind ja wieder nun Weltpolizist in der alten Rolle. In der Zeit davor, die 4 Jahre, war das mehr so auf kleinerem Rahmen. Und jetzt ist man wieder voll in diesem alten Fahrwasser drinnen. Welt, Welt, Welt. Es hat sich in all den Jahrhunderten gezeigt, und das war schon bei Karl den V. so, vor 500 Jahren in Deutschland, und zieht sich dann weiter, die Kombination, eine politische Supermacht mit einer religiösen Supermacht, dadurch lässt sich etwas kontrollieren und steuern. Was kommt also da auf uns zu? Dass die USA wirtschaftlich am stärksten sind, militärisch am stärksten sind, ja, das bezweifelt niemand. Wie wirkt sich das aber jetzt auf diese ganze Welt aus? Nun, das zeigt sich immer dann, wenn ein Staat ausschert, das heißt, so tut, als ob ihn das nicht berühren würde und sie sagen, und wir tun, was wir wollen. Dann gibt es Wirtschaftssanktionen von US-Seite her, die natürlich auch die Vereinten Nationen dominieren. Und dann werden solche Staaten entweder wirtschaftlich oder militärisch oder auf beide Arten in die Knie gezwungen. Was aber jetzt erstmals so interessant ist, wir haben ja erst zum zweiten Mal in der Geschichte, dass ein US-Präsident des römisch-katholischen Glaubens ist. Das war John F. Kennedy, der aber nur sehr kurz im Amt war und dann ermordet wurde. Jetzt ist das also ein Startschuss ganz besonderer Art und Weise. Denn wenn man das jetzt kombiniert, das Politische mit dem Religiösen, wer ist diese religiöse Supermacht? Nun, all die Jahrhunderte hindurch und jetzt schon 1700 Jahre lang ist das die römische katholische Kirche mit dem Flaggschiff, dem Papsttum. Nun, um da ein bisschen tiefer einzublicken, wenden wir uns noch einer anderen Karte zu. Auf dieser Karte hier sind einmal nicht die politischen Farben die entscheidenden, sondern die religiösen Farben. Und zwar das prächtige Grün hier in der Mitte, Islam, der natürlich in sich auch nicht homogen ist, da gibt es auch verschiedene Untergruppen, wie man an den diversen Grüntönen erkennen kann. Das ist ähnlich wie im Christentum. Aber interessant, dass sich das auch hier in Indonesien ausgebreitet hat. Das ist hier also eine große Entfernung überwunden wurde. Aber eindeutig hier der Zentralraum. Dann gibt es Das Blaue, das ist der Hinduismus. Aufgrund der großen Einwohnerzahl Indiens sind das über 1000 Millionen. Dann in China der Buddhismus, auch aufgrund der großen Einwohnerzahl über 1000 Millionen. Japan der Shintoismus. Hier mitten drinnen der Lamaismus vom Dalai Lama, von Tibet ausgehend, aber dieses Gebiet ist fast menschenleer, also das sind nicht die großen Zahlen. Wir sehen bei den Philippinen römisch-katholisch, Indonesien der Islam. So, was haben wir jetzt noch für Farben? Dieses bräunliche, orthodoxe Kirchen, die natürlich auch wieder aufgespalten sind, griechisch-orthodox, russisch-orthodox und so weiter. Dann das Rosa, die römisch-katholische Kirche. Da ist natürlich ganz stark Südamerika, weil das spanische bzw. portugiesische Kolonie war. Wir sehen also wieder, wie diese Ereignisse, die vor 500 Jahren stattgefunden haben, sich bis heute auswirken auf einer Weltkarte der Weltreligionen. Und in Nordamerika vorwiegend gewesen, muss man sagen, protestantisch, denn die USA waren ja ein Einwanderungsland für solche, die in Europa um ihres Glaubens willen verfolgt wurden vom römischen Katholizismus und um ihren Protestantismus leben zu können, nach USA ausgewandert sind. Es ist vielleicht überhaupt interessant zu bemerken, dass drei große Gruppen die Bevölkerung von den USA geprägt haben. Wer ist damals hinübergegangen? Also wie wir gesagt haben, die Glaubensflüchtlinge, die um des Glaubens willen geflohen sind, die Wirtschaftsflüchtlinge, denn da hast du gehört, da gibt's Land und hier bist du nur Knecht auf einem Bauernhof und dort kannst du deinen eigenen Bauernhof bewirtschaften. Also die etwas bewegen wollten, die wirtschaftlich Tüchtigen, die unternehmerisch Eingestellten, die sind hinübergegangen. Und die, die man hier sonst eingesperrt hätte, die sind also hier entflohen und drüben waren sie die völlig Unbekannten. Da weiß ja keiner, was die hier schon alles angestellt haben in Europa. Wenn man also diese drei Richtungen zusammenholt, religiöse Motive, wirtschaftliche Motive und Motive, um unterzutauchen und wieder neu aufzutauchen, ein neues Leben zu starten, weil man hier völlig nur mehr eingesperrt werden würde in Europa, aufgrund dessen, was man bisher gemacht hat, also sehr negative Kräfte. Und diese drei Elemente haben dann USA gewissermaßen als Konglomerat sich gebildet. Nirgendwo gibt es so viel Kriminalität wie in diesen Großstädten der USA. Nirgendwo gibt es so viele Konfessionen nebeneinander. Das ist eine Vielfalt. Da kannst du in einem kleinen Ort 7 Kirchen sehen von unterschiedlichen Konfessionen. Und nirgendwo gibt es so eine Möglichkeit aus dem Nichts. Nicht, es gibt ja den Satz vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist ja nicht von ungefähr. Wer da tüchtig ist und unternehmerisch veranlagt, der bringt es zu etwas. Wer fleißig ist und sich engagiert und ein kluges Köpfchen hat und praktisch veranlagt ist, der kann hier etwas bewegen. Und das hat die USA letztlich ausgemacht. Jetzt aber erleben wir, dass aufgrund der Nähe zu den lateinamerikanischen Staaten, darum hat ja Trump von dieser Mauer geredet, zwischen Mexiko und USA und auch angefangen zu bauen. Der Zustrom aus dem Süden nach Norden ist enorm, wie in Europa, nicht? Von Afrika, von Asien, da kommen sie reihenweise, weil einfach ein wirtschaftlich reicher Staat wie ein Magnet die anderen anzieht. Und einst das protestantische Vorzeigeland ist der römische Katholizismus durch diese Zuwanderung aus dem Süden eine Großmacht in den USA geworden, einst eine Minderheit und jetzt immer dominanter, woran man schon sieht, dass ein Präsident, der römisch-katholisch ist, gewählt wird. Das ist ja sensationell. All die Jahrhunderte hindurch hat es dann funktioniert mit der Ausdehnung der Macht, wenn es eine Kombination war aus höchstem weltlichem Adel und höchstem geistlichem Adel, wie das im Mittelalter in der Neuzeit war. Nun, wie schaut das jetzt in der Endzeit aus? Das lernen wir da aus der Geschichte. Wenn sich die zusammengetan haben, die geistliche und die weltliche Macht, dann waren sie oben. Dann konnten sie sich oben halten. Ein Beispiel aus dem Mittelalter. Ein Burgherr beutet seine Untertanen aus. Irgendwann ist da ein Bauernsohn, der sagt, wir können uns das nicht mehr länger gefallen lassen. Wir nehmen jetzt unsere Dreschflegeln und Sensen und Äxte und wir gehen hinauf zur Burg und wir zeigen diesem Burgherrn einmal, wo es lang geht. Und die marschieren da drohend hinauf zum Burgtor und der Burgherr wird jetzt nervös und schickt seinen Geistlichen auf den Balkon. Ja, liebe Brüder, was macht ihr denn da? Ja, und wir werden da unterjocht und unterdrückt und wir müssen so viel Zehen zahlen und die Frondienste, wir gehen wirtschaftlich zugrunde und der da oben auf seiner Burg. Ja, Moment mal, ja, wisst ihr denn nicht, dass das die göttliche Ordnung ist? Wollt ihr euch gegen Gott erheben? Gott will das so. Das ist Gottes Plan. Wollt ihr gegen Gott streiten? Nein, nein, das wollen sie natürlich nicht. Na ja, dann geht wieder nach Hause. Der Geistliche wird also entscheidend, um die Macht des Weltlichen zu stützen und umgekehrt. Und wenn der Geistliche dann vom Balkon wieder hineingeht und mit dem Burgherrn redet, sagt er, na, wie war ich? Wie habe ich das hingekriegt? Und dann hält er natürlich die Hand auf. Und so stützen und ergänzen sie sich gegenseitig. Und das ist jetzt eine Burgsituation. Und wenn jetzt die ganze Welt eine Burg ist, wo sich Völker aufmachen und erheben möchten, wir haben auch im Geistlichen eine Supermacht, im Religiösen. Im Weltlichen wird es so laufen, im Politischen, dass alle Staaten sich den USA fügen müssen. Und wenn du da nicht mittust, dann wirst du unter die Räder kommen. Das hat ein Gaddafi in Libyen gesehen, das hat ein Milosevic in Serbien gesehen und so weiter. Ein Saddam Hussein im Irak und wie sie alle heißen. Und das wird auch einer in Nordkorea erleben. Aber so wie jetzt die USA die Staaten unter ihrer Führung einen, so erleben wir jetzt einen Papst, der mit jesuitischer Schleue ausgestattet alle Weltreligionen unter einen Hut zu bringen versucht. Und er macht das sehr elegant und sehr geschickt. Wir haben also eine Doppelbewegung. Die Staaten, eine große Staatengemeinschaftsverbindung unter Führung der USA. Eine große Religionsverbindung unter der Führung des Papsttums. Und das ist etwas, was das Wort Gottes schon vorhergesagt hat. Wenn wir in das letzte Buch der Bibel schauen, in die Offenbarung, und ich kann das nur noch kurz anreißen, weil wir haben einfach viel zu viel Stoff in dem Ganzen zu verarbeiten in diesen 500 Jahren. In Offenbarung Kapitel 17 ist genau diese Verbindung natürlich verschlüsselt, mit einem Code, dargestellt von einer Frau, die auf einem Tier sitzt, eine Hure. Die Hure ist die Kirche, die fremd geht, die von Gott abweicht, mit allen anderen ins Bett geht. Und die reine Frau, das ist die treue Gemeinde, die das verkündet, was Jesus sagt. Und die Hure reitet ein Tier. Die Kirche die römisch-katholische als religiöse Supermacht reitet die Politik. Und diese politische Dimension und geistliche Dimension in Kombination, die sehen wir die ganzen Jahrhunderte hindurch. Das Papsttum liefert die Ideen und die weltlichen Herrscher setzen es um. Was erwartet uns? Wir sehen jetzt aufgrund dieser Pandemie und der ganzen Maßnahmen, die da geschehen, etwas, was es so in dem Sinn an Vereinheitlichung, an Harmonie, an Homogenität noch nie gegeben hat. Von China bis USA, überall dasselbe Muster. Um der Gesundheit willen, diese Maßnahmen. Geht es wirklich nur um Gesundheit oder geht es noch um ganz andere Dinge? Unser Thema ist ja der Plan der Mächtigen. Was wollen die Mächtigen? Sie wollen Kontrolle und sie wollen ein Volk niederhalten und möchten es regieren. Und dass es nicht dagegen Widerstand leistet. Und das ist natürlich ein unsichtbarer Virus, eine prächtige Gelegenheit dazu. Diese ganze Entwicklung, so wie sie jetzt abläuft, geht in Richtung Weltregierung, gesteuert von Washington DC, der Hauptstadt der USA, und Vatikan, diesem Vorort von Rom, dem Sitz des Papsttums. Die zwei in Harmonie. Und wir sehen, wie Franziskus und Joe Biden eine Achse bilden. Und je länger, je mehr Zeit jetzt verstreicht, desto deutlicher wird sich das herauskristallisieren mit dem Ziel, die Weltmacht zu etablieren, der alle folgen. Und noch nie konnte ich das so deutlich vor Augen sehen wie jetzt. Ich meine, aus der Bibel, das kenne ich schon länger, aber das ist jetzt auch politisch, wirtschaftlich, vom medizinischen her, vom religiösen her, jetzt so abläuft, das ist faszinierend zu sehen. Und wie der Papst, die Franziskus, die USA besucht hat, 2015. Ich meine, ein römisch-katholischer Papst spricht erstmals vor den politischen Vertretern und wie wird er empfangen? Der kommt bei der Tür hinein, stehender Applaus, standing ovations. Und dann sagt er, danke, dass ich eingeladen wurde. Und die sind schon wieder von ihren Sitzen in der Höhe. Da wurde also schon etwas klar, zu welcher Verbindung es da kommt. Denn das haben die Mächtigen aus der Geschichte gelernt. Es geht nicht ohne Religion. Miteinander werden wir die Welt beherrschen. Und in Offenbarung 17 heißt es, diese, in Vers 13, diese sind eines Sinnes. Nur diese kurze Formulierung. Wir haben nicht die Zeit, auf diese Details hier einzugehen. Diese sind eines Sinnes. Und so werden sie alle beherrschen. Es ist nur gut, dass es auch das Kapitel 18 gibt. Denn da steht dann, wie das Ganze untergeht. Und dass es ein Kapitel 19 gibt. Da steht dann nämlich, wie der kommt, der dann wirklich diese Regierung in die Hände nimmt und wo es endlich Gerechtigkeit gibt und Jubel ohne Ende, dann kommt der, der uns geschaffen hat. Und dann fängt das an, wonach wir uns sehnen. Wo nämlich der Mächtigste aus Liebe für sein Volk alles tut, dass es zu seiner Erfüllung kommt, zu dem, wonach wir uns alle sehnen. Frieden, Freiheit, Wohlergehen, sogar nicht einmal mehr Tod. Leben in Ewigkeit.
Vielen Dank, Kurt, für deine Ausführung. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, was die Vergangenheit uns gezeigt hat, wo wir heute stehen und was uns in Zukunft erwartet. Nun, wenn wir sehen, dass Politik und Religion Hand in Hand gehen werden und tatsächlich das Ziel erreichen, das sie sich schon lange vorgenommen haben, eine Weltherrschaft aufzubauen, dann wissen wir aus Offenbarung 17, dass es dann den gläubigen Menschen auf der Welt wirklich schlecht ergehen wird. Auf der anderen Seite wissen wir, genau wie du gesagt hast, es wird nur eine kurze Zeit sein. Und dann wird der kommen, der uns retten wird, der die Menschheit befreien wird. Christus wird wiederkommen und er wird dann ein Reich aufbauen, ein Weltreich, auf dieser Erde, dass sein Himmelreich angeglichen wird und dort werden die Gläubigen bis in alle Ewigkeit leben können, in Frieden und in Freude. Nun, wir sind am Ende der Weltgeschichte und wir haben nicht mehr viele Wege zu gehen. Und gleichzeitig können wir sagen, bei dem, was wir sehen, egal wie schlimm es wird, wir sind bald zu Hause. Vielen, vielen Dank für den Vortrag, den du für uns hier ausgearbeitet hast, dass du uns ein bisschen geschichtlich aufgeklärt hast, was in der Vergangenheit passiert ist, wo das Streben der Mächtigen hingeht und dass wir jetzt auch wissen können, sie werden ihren Plan umsetzen. Sie streben immer noch nach Weltherrschaft, immer noch nach vollkommener Kontrolle und sie sind dabei, es jetzt umzusetzen. Es ist so nah, wie es noch nie war und dass wir uns darauf einstellen können und schon jetzt unsere Pläne machen können, was wir in den nächsten Jahren, wie wir leben werden, wo wir leben werden, wie wir uns verhalten werden und auf jeden Fall in dieser Zeit, die kurze Zeit, die uns noch bleibt, unseren Bund mit Gott festmachen können. Vielen Dank, Kurt, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich hoffe, dass wir dich mal wieder in unserer Sendung begrüßen dürfen. Es ist immer sehr, sehr spannend, die historischen Hintergründe zu erfahren. Und ich glaube, ich spreche dafür alle Zuschauer, wenn wir uns bei dir wirklich bedanken können für das Wissen, das du uns mitgibst. Dir Gottes Segen und natürlich auch unseren Zuschauern, die wieder dabei waren. Gottes Segen euch und bis zum nächsten Mal.